Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Spannendes Thema heute. Habt ihr auch schon von der digitalen Renaissance gehört oder gelesen? Ja, I don't know, aber da werden wir uns heute drüber unterhalten. Und mein heutiger Gesprächspartner war schon ein paar Mal hier bei Saatkorn zu Gast. Viele von euch werden ihn kennen. Es ist Marc Wagner. Er ist Senior Executive Advisor bei Atruvia und nebenbei oder hauptamtlich Geschäftsführer bei der Lucke EDV GmbH. Der Trend geht zum Zweit- und Drittjob in diesen Zeiten. Das macht auch voll wenig halt, lieber Marc.
Ja, so ist es und ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein, Gero.
Genau. Du hattest vor einiger Zeit schon geschrieben, den Artikel gibt es auf LinkedIn, den werde ich auch in den Shownotes verlinken, weil darüber wollen wir sprechen, die digitale Renaissance, wie Unternehmen durch neue KI und Company Rebuilding wieder zukunftsfähiger werden. Erstmal, was mir daran gefällt, wenn man diesen Artikel komplett gelesen hat, dann trieft der vor Optimismus. So würde ich es jetzt mal sagen. Und das ist ja lang nicht bei allen Artikeln, die sich um KI drehen, im Moment der Fall. Ne? Viel Panikmacher gerade, wir hatten es im Vorgespräch gerade schon erwähnt. Wie bist du auf die Idee zu dem Thema eigentlich gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage, Gero. Und zwar genau aus dem, was du gerade beschrieben hast. Also mir ging es Ende letzten Jahres so, ich war echt schon müde vor den ganzen Negativnachrichten, die dann ja auch nochmal medial stark überhöht wurden. Also gefühlt war es ja so, Deutschland geht bergab, Europa geht bergab. Die Automobilindustrie geht eh bergab, also alles geht bergab und als würde man hier quasi in einem Land in Schutt und Asche leben. Spannend fand ich das im Übrigen immer so in der Vorweihnachtszeit, wenn dann die Gespräche in irgendwelchen tollen Restaurants geführt wurden, so im Sinne von Champagner schlürfend über den Weltuntergang sprechen, der einen ja angeblich hier in dem Land betrifft. Und ich habe mir dann irgendwie gesagt, das kann es doch nicht sein. Also wir leben noch immer in einem Land mit einer extrem tollen wirtschaftlichen Entwicklung, mit einem extrem hohen Wohlstand und wir brauchen ein Positivnarrativ. So. Und was ich das dann gemacht habe, diese KI-Welle erst, bin ich sehr spät drauf gesprungen. Ich habe mich zusammen mit meinem Geschäftsführungspartner Lucke hingesetzt und gesagt, wir brauchen jetzt mal ein Positivnarrativ. Und haben uns dann tatsächlich mit der KI dran gesetzt und haben mal ein bisschen Thesen formuliert und dann die KI gefragt, sag mal, liebe KI, was wäre denn jetzt ein cooler Hashtag? Und siehe da kam an erster Stelle digitale Renaissance. Und dann haben wir gesagt, oh, das hört sich gut an und sind dann tiefer eingestiegen und haben dann gemerkt, ja, die Renaissance, und gehen wir vielleicht gleich drauf ein, damit es nicht zu monologisch wird jetzt, Der Begriff der Renaissance passt einfach total cool, weil das ja auch ein Zeitalter war, so nach dem dunklen Mittelalter, wo auch alles schlimm war, wo es dann auch um Humanisierung, um das Zusammenspiel von Technologie und Mensch und um Fortschritt ging. Also haben wir gesagt, Renaissance passt schon mal super. Gut und digital liegt irgendwie nahe und so war dann plötzlich der Begriff geboren.
Ja, ich finde das cool. Das ist mir vor einiger Zeit, und zwar beim Embrace Festival, auch schon mal untergekommen im Sommer. Da war Benjamin Baghezi zu Gast bei uns als Keynote Speaker. Der ist letzten Endes Neurowissenschaftler, aber mit einer starken Tech-Schlagseite. Und der fing auch mit der Renaissance an. Finde ich ganz spannend. Also die digitale Renaissance quasi als oder die Renaissance als Metapher eigentlich für ein neues Erfolgsparadigma, so könnte man eigentlich sagen.
Genau, das ja auch irgendwie, weil die Frage, die hatte ich jetzt schon mal in einem Kreis letzte Woche, ist ja auch alternativlos, ja. Also man kann natürlich jetzt, sag mal, sich den Weltuntergang einreden und sich einen Bunker bauen oder so, aber was ist das für ein Zukunftsbild? Und meine Erfahrung, die ich habe ja, meine Familie kommt ja aus China und meine Schwester wohnt in den USA. Steigen wir lieber nicht in die USA und China, was die Politik betrifft, ein. Aber da versteht man es ja schon an vielen Stellen. Entwicklungen, die wir hier wahrscheinlich eher als gar nicht so positiv oder neutral bewerten würden, sehr positiv dann zu unterfüttern mit einer Story. Und das Spannende daran ist es, dass es dann oft sich auch ins Positive entwickelt. Und ich glaube, wir müssen lernen, gerade in Deutschland, mehr diese Positivnarrative zu wählen, weil dieser Dauerpessimismus meines Erachtens dann zur self-fulfilling prophecy werden kann. Und das muss nicht passieren und wäre auch für ein Land wie dieses in einem tollen Konstrukt wie Europa wirklich eine vertane Chance.
Ja, und natürlich da, wo Pessimismus zu einer self-fulfilling prophecy führen könnte, könnte ja Optimismus auch zu einer self-fulfilling prophecy führen. Ne?
Also so ist es. So ist es. Nur die Hoffnung.
Der Optimist und der Pessimist sozusagen unterscheiden sich dadurch, dass bei beiden das Glas halb voll ist, aber der Optimist mehr Spaß beim Trinken hat. So
ist es. Genau.
Anyway, zurück zum Thema. Digitalisierung also dann eher als Chance begriffen, denn als Bedrohung. Und zwar nicht naiv, ne? Also so verstehe ich dich jetzt nicht. Du siehst ja schon, dass dadurch Dinge sich fundamental verändern, aber sagst, wir sollten es aber positiv nehmen, weil Entwicklung ohnehin passiert.
Ne? Genau, und ich meine, das ist jetzt ein böse formuliert und sehe es mir nach, dass ich es jetzt so flapsig formuliere und natürlich ein bisschen den Arsch hochkriegen. Ja, also das ist ja, ich muss es ja nicht immer gleich als Krise formulieren, aber den Handlungsdruck verstehen und dann aus diesem, wie hat mal jemand so schön gesagt, aus der Problembeschauungsmodus rauskommen, hin in den Handlungsmodus. Also nicht nur darüber zu reden, dass wir scheinbar das Thema Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle, dass wir da ins Hintertreffen geraten sind, dass wir beim Thema KI nicht schnell genug sind, sondern dann auch zu schauen, dass man dort entsprechend Gas gibt und den Hintern hochkriegt, um das, was wir hier haben, um das nicht nur zu verteidigen, sondern auch besser zu machen. Weil also all diese Umbruchssituationen, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, mir geht es genauso, wie du es ja auch geschildert hast, ich habe so eine krasse Situation noch nie erlebt. Also krass im Sinne von, es verändert sich so viel in der Welt, man ist plötzlich mit so vielen Situationen, disruptiven Situationen, angefangen von Corona, Systeme brechen gefühlt zusammen, selbst ein Demokratieverständnis, was man in den USA ja gefühlt extrem ausgeprägt hatte, für mich zumindest, gerät jetzt mittlerweile ins Wanken. Und dann habe ich noch eine maximal disruptive Technologie wie künstliche Intelligenz, die uns ja auch zeigt, was exponentielle Entwicklungskurven heißt. Da reden wir auch schon seit 10 Jahren drüber, ja. Also sei es jetzt ein Ray Kurzweil oder im Second Machine Age steht ja, wir befanden uns auf der ersten Hälfte des Schachbretts, ja, gibt ja dieses schöne Bild mit diesen Reiskörnern und dem Schachbrett und den exponentiellen Entwicklungen. Und jetzt bewegen wir uns auf die zweite Hälfte des Schachbretts und jetzt gehen die exponentielle Kurve, was Wissensverdopplung, Datenmengen etc. betrifft, geht ganz steil nach oben. Und da müssen wir halt mit leben. Ja, aber da kann ja nur helfen, damit positiv umzugehen.
Dann lass uns darüber mal sprechen. Du hast ja in deinem Artikel eine Vision aufgemacht zur Organisation der Zukunft, die aus verschiedenen Statements besteht. Vielleicht gehen wir da der Reihe nach mal durch.
Gerne.
Das erste Thema ist intelligente Dezentralisierung durch Company Rebuilding. Ich glaube, da muss man erstmal einiges klären. Also vielleicht auch den Begriff Company. Also was ist damit wirklich gemeint? Aber leg mal los.
Genau, also die erste These, die betrifft ja in gewisser Weise die Frage, wie sollte ich mich organisieren, ja? Und die Vergangenheit und das, was ich noch gelernt habe an der Uni, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe 95 angefangen, das war Aufbau von Markteintrittsbarrieren durch schiere Größe, Economies of Scale, ja, und groß sein. Ja, was ja dann dazu geführt hat, dass ich irgendwann Administration, Bürokratie bräuchte, um das Große halt zu handeln. Die Zeit, die ist halt vorbei. Also schiere Größe ist keine Markteintrittsbarriere mehr und ist das Gegenteil von Agilität. Ja, also ich bin halt durch etwas Großes, also ich will jetzt nicht so ein plattes Dinosaurierbeispiel bringen, aber Großes ist halt nicht agil im Zweifelsfall, sondern dezentral, nah beim Kunden, kleine Strukturen im Netzwerk, Organisationen, die sind agil, die sind anpassungsfähig. Die können mit wenig Overhead unterwegs sein. Warum hat das in der Vergangenheit nicht funktioniert? Ja, weil die Kommunikations- und Kollaborationskomplexität in diesen Strukturen extrem hoch war. Ja, also mit einem Faxgerät und einem Telefon, das zu koordinieren, ist halt schwierig. Jetzt haben wir Technologie, jetzt haben wir KI, jetzt haben wir also Dinge, die in der Lage sind, Muster zu erkennen, Dinge zu strukturieren und zu koordinieren. Ergo sind die Kosten, die ich für Kommunikation und Kollaboration habe, die gehen massiv nach unten und diese Netzwerkstrukturen, die funktionieren plötzlich. Ja, und das ist quasi das, was hinter der ersten These steckt, quasi Big is no more beautiful, haben wir es dann auch ein bisschen plakativer an einer Stelle genannt. Ich bin stärker, wenn ich in dezentralen Netzwerkstrukturen agiere, die dann zentrale Benefits durchs Netzwerk nutzen, als in großen zentralistischen Strukturen. Und der Prozess von groß in diese Strukturen sich zu transformieren, den haben wir Company Rebuilding genannt. Ist de facto was, das kommt aus meiner grauen Beratervorzeit. Da habe ich mal einen Ansatz entwickelt, der das genau beschrieben hat, nämlich aus diversen Best-Practice-Beispiele, die ich mir schon damals angeschaut habe, wie zum Beispiel eine Haier in China, White Goods Unternehmen, also Kühlschränke, Klimaanlagen, die 60.000 Mitarbeiter in 4.000 Micro-Enterprises transformiert haben und in einer Netzwerkstruktur koordinieren. Und das schon vor dem Zeitalter von KI. Und deswegen ist, sagen wir, die These, dass das die erfolgreiche Organisationsform der Zukunft sein wird. Wir sind ja eine Genossenschaft, wir sind auch ein Verbund, ergo, wir haben das quasi mit in die Wiege gelegt bekommen.
Ja, da seid ihr gut aufgestellt. Ich denke jetzt natürlich an diese ganzen großen DAX-Unternehmen, wo ich mir dann schon teilweise die Frage stelle, wie die damit umgehen. Die werden sicherlich auch kleinere Strukturen in Teilen versuchen hinzubasteln, aber der Weg vom Monolith zum dezentralen Company-Rebuilder ist, glaube ich, nicht ganz so leicht. Aber das können wir nachher nochmal vertiefen. Ich würde gerne auf die zweite These nochmal kommen. Mensch, KI-Symbiose statt Automatisierung. Was steckt da dahinter?
Genau, also das ist so ein bisschen für mich persönlich die Erkenntnis, Automatisierung und Standardisierung von menschlicher Arbeit durch KI, das kann es nicht sein. Also das ist falsch formuliert. Das wird es sein und das wird es so normal sein, dass es eigentlich ein Hygienefaktor ist. Ja, das wird passieren. Also Routinetätigkeiten, Tätigkeiten, die bei denen es, sag mal, um reine Kombinatorik geht von Bestehendem, also quasi aus der Vergangenheit was Neues zusammenstückeln, das funktioniert ja mittlerweile sogar schon mit Musikstücken. Also dieser Teil kann man sagen, da kann man Haken dran machen. Die wirkliche Magie und dann aus meiner Sicht auch der Platz für den Menschen, der liegt in der Interaktion mit der KI, also mit der künstlichen Intelligenz als Akteur auf Augenhöhe mit dem Menschen. Also soll heißen, wir haben ja lange Zeit diskutiert über das Thema High-Performing-Teams. Ja, was brauchen die etc.? Also gibt es ja tolle Studien, Amy Edmondson, psychologische Sicherheit und was weiß ich nicht, was alles. So, und jetzt kommt da ein neuer Akteur mit dazu. Da kommt nämlich jetzt der Akteur KI mit dazu. Und das haben wir schon für die Studie bei der Zukunft Personal. Wir haben eine Studie rausgebracht für die Zukunft Personal, auch so ein bisschen zum Thema Zukunft von Organisation. Sehr disruptiv an manchen Stellen, ja, für den einen oder anderen auch durchaus verstörend. Das haben wir aber bewusst so gemacht und das ist entstanden aus einem Zusammenspiel mit der KI. Also da haben wir quasi zusammengesessen mit, in dem Fall Claude AI war das, und haben mit Claude gemeinsam diskutiert, also zwei Menschen mit Claude. Und dann sind die Ergebnisse zurückgegangen in einen komplett nur menschlichen Workshop, einen Kreativworkshop, ja, wo es wirklich um auch, wie wirkt das Umfeld um uns. Wir haben aber direkt mitgedacht, wie das Ergebnis aussehen muss, damit wir darüber wiederum mit Claude diskutieren können. Und haben dann überlegt, okay, das Ergebnis, was dabei rauskommt, geben wir in kleine Zweierteams und gucken, wie wir das dann anreichern durch eine Delphi-Studie in dem Fall. Also wieder ein eigentlich komplett klassisch menschlicher Prozess, den wir dann aber in dem Fall mit ChatGPT nochmal unterstützt haben. Also du merkst, oder für uns war das so eine Erkenntnis, wow, das ist krass, was plötzlich möglich ist. Aber das Krasse ist nicht, dass ein Mensch plötzlich alleine vorm Computer sitzt und mit ChatGPT, Claude oder sonst was spricht und ins Zwiegespräch geht, sondern die Magie liegt wirklich in dem, es ist Teil vom Team und ich setze es dafür ein, wofür es gut ist, aber dafür, wofür es halt nicht gut ist. Und das ist nun mal soziale Interaktion, das sind Kreativprozesse, die nach vorne gerichtet sind, da spielt der Mensch eine Rolle. Und das steckt in dem zweiten Teil, sich zu lösen von dem Angstszenario, mein Job ist weg. Also auch wenn das natürlich, wäre nicht naiv, im einen oder anderen Fall genau das sein wird. Der Job ist weg, aber es entstehen dadurch neue Arten von Tätigkeiten, die im symbiotischen Zusammenspiel mit der künstlichen Intelligenz stehen. Und das ist da drin.
Ja, super. Die Studie, die hänge ich auch mal in die Shownotes rein. Die hast du mir da dankenswerterweise geschickt. Ist lesenswert, viel Stoff allerdings. Muss man ein bisschen Zeit für nehmen. Aber
das ist Größe 3 gefühlt.
So, kommen wir zur letzten These. Leadership statt Management. Finde ich jetzt vor dem oder nach dem bisher Gesagten eigentlich logische Schlussfolgerung. Aber bitte erläutere auch hier nochmal.
Das ist, hat man mir gesagt, im Amerikanischen gar nicht so leicht zu führen, die Diskussion, weil es da so diese Unterscheidung nicht so gibt oder gäbe. Ich kann es nicht bestätigen. Ich finde die Trennung trotzdem spannend, ja, weil Management ist in gewisser Weise für mich das, was man an der Business School gelernt hat. Also, dass ich schaue in die Vergangenheit und versuche aus der Vergangenheit Rückschlüsse für die Zukunft zu ziehen und die Zukunft für mich zu strukturieren. Im Buch Nexus, das ist ein sehr empfehlenswertes Buch, da wird das ja schön beschrieben, Schubladen bauen. Also da wird ja auch Bürokratie als ein Kommunikationsmedium in gewisser Weise beschrieben. Und ich finde das ganz spannend und sehr anschaulich. Nur jetzt haben wir ja folgendes Problem. Ich kann nicht mehr von der Vergangenheit in die Zukunft prognostizieren. Das funktioniert ja nicht mehr. Also das ist ja, Taleb hat ja von Black Swan Events gesprochen, also die schwarzen Schwäne, die dann irgendwann quasi das Corona-Event, wir haben das jetzt gefühlt jedes Jahr. Also das heißt, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr nach vorne schauen. Deswegen sage ich zum Beispiel auch, Benchmarking ist hochgradig gefährlich. Ja, weil Benchmark versucht aus der Vergangenheit Rückschlüsse für die Zukunft zu schließen. Und in dem Moment, wo das Benchmark eingesetzt wird, ist schon veraltet. Also echt schwierig. Und das ist für mich Management. Und das brauche ich nicht mehr. Weil das Strukturieren vom Ist, das kann zukünftig die KI machen. Das kann Technologie machen. Das kann ermitteln, wie organisiere ich Teams am besten oder wie schneide ich eine Organisation oder wie, merkt man ja jetzt schon, wie fasse ich 10 Texte zu einem zusammen. Das, was ich aber, oder willst du da schon einsteigen? Sonst sage ich noch
kurz was. Nee, machen wir mal kurz weiter. Ja, ich habe 1000 Fragen, aber mach mal weiter.
Wenn ich dann nach vorne schaue, aber die Frage, wie beschreibe ich denn die Zukunft, dann rede ich über Leadership. Oder eher, wie gestalte ich die Zukunft? Und da geht es um Dinge wie, bin ich in der Lage, einen Nordstern zu formulieren? Bin ich in der Lage, eine gute Geschichte zu erzählen? Ich selbst muss sagen, dieses Thema gute Narrative, Storytelling, ist eine Fähigkeit, die hat schon in der Urzeit funktioniert. Und mein Gefühl ist, die wird nach vorne raus noch wichtiger, weil Menschen ja Orientierung haben wollen in einer immer komplexeren Zeit und Dinge haben wollen, die sie emotional auflädt. Ja, wir haben fand ich ganz schön, diese Beschreibung, in einer Zeit mit immer mehr Daten und Fakten gefühlt, ja, werden Emotionen immer wichtiger. Und ich glaube einfach, dass das Menschen besser können. Ja, und Kreativität im ursprünglichen Sinne, also wirklich im Sinne etwas Neues schaffen, also nicht bloße Kombinatorik von Bestehende. Ja, das glaube ich ist auch ein hochgradig menschlicher Akt, der auch in der Interaktion und zwar in der physischen Interaktion von Menschen entsteht. Und das verbindet sich für mich zumindest mit dem Begriff Leadership. Ja.
Also kann ich nachvollziehen, finde ich in Teilen absolut spannend oder finde ich insgesamt absolut spannend, was du erzählst. Ich frage mich aber teilweise auch, also ist dann der Rückschluss, die Vergangenheit ist egal. Da habe ich so ein leichtes Widerstandsgefühl. Vielleicht ist es auch das Gefühl, einfach sicheres Terrain zu verlassen an der Stelle. Weil die Idee, Erfahrungswissen zu haben, also mal ganz losgelöst vom beruflichen Kontext, ja durchaus eine Rolle spielt. Ich habe 4 Kinder, wie erziehe ich die? Natürlich auch auf Basis von Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe oder die meine Frau und ich gemacht haben. Also deswegen da immer die Frage, ist Vergangenheit und die Beschäftigung damit dann egal? Wie schaust du da drauf?
Genau, jetzt versuche ich mich mal möglichst galant aus der Affäre zu ziehen, indem ich jetzt das Thema Erfahrung sammeln als etwas sehr Menschliches in diesen Leadership-Kontext packe. Nee, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich ein sehr plakatives Bild, was wir da aufgebaut haben. Im Übrigen auch typisch ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, ist ja typisch für die Zeit, ja, in einer Zeit von maximaler Komplexität, wo eigentlich dass die beste Antwort grau wäre, schaue ich nach schwarz und nach weiß. Und so haben wir es natürlich auch hier gemacht. Ja,
Das ist stark.
also sehr, sehr plakativ. Deswegen zu 100% kaufe ich deinen Punkt, weil Erfahrungswissen von Menschen ohne das, Erfahrungswissen in Form von geschriebenem Wort ohne das, keine Zukunft. Ja, für mich ist eher der wichtige Punkt zu sagen, ich darf mich nicht auf die Ansätze der Vergangenheit verlassen, um mit der Zukunft umzugehen. Das ist ja so ein bisschen, gibt, glaube ich, einen Spruch, der wird Einstein zugesagt, im Sinne von neue Probleme kann ich halt nicht durch alte Denkmodelle lösen. Also ist ein bisschen schöner formuliert, ja. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, zu sagen, okay, ich kann halt nicht durch ein Fortschreiben der Vergangenheit und der Ansätze der Vergangenheit die Zukunft gestalten und die Zukunft steuerbar machen. Und das ist ja das, was Management tut. Ja, das steht in einem Buch, steht drin, du musst deine Organisation folgendermaßen strukturieren. Die Führungsspanne liegt bei X. Das ist der Best Practice Vertriebsprozess. Ergo, hier ist dein Blueprint für die Organisation der Zukunft. Ich glaube, wenn man das jetzt, wenn man da erfolgreich mit sein wollte, müsste man das wahrscheinlich alle 2 Tage von neuem anpassen, weil es gibt ja mittlerweile Domänen, da habe ich für einen anderen Vortrag, habe ich mir das mal angeschaut, ich musste 5-mal nachlesen, es gibt mittlerweile Domänen im Expertenbereich, wo sich das Wissen innerhalb von 12 Stunden verdoppelt. Ich habe zuerst gedacht, okay, 12 Tage habe ich es verlesen, nee, von 12 Stunden. Und die Halbwertszeit von Wissen liegt mittlerweile bei 2 Jahren. Ja, und in der Zeit ist, glaube ich, einfach wichtig, sich auch befreien von bestimmten Themen der Vergangenheit, und über Neues nachdenken. Und das soll damit eher transportiert werden. Ansonsten kaufe ich das zu 100%. Erfahrungswissen, also Menschen mit Erfahrung merken wir ja gerade, wer wird im Moment gesucht in Unternehmen? Es sind halt leider Gottes an vielen Stellen nicht mehr die Juniors, wie es noch vor ein paar Jahren waren. Juniorberater haben es ja richtig schwer, hat man mir gesagt, ja. Sondern es sind mittlerweile eher erfahrene Leute, die in der Lage sind, schnell zu starten und halt Erfahrungen mitbringen. Deswegen.
Das ist ja nicht nur in der Beratung so, ne? Also gerade in dem
Genau.
Entwicklungsbereich, also vor ein paar Jahren hat man immer noch gesagt, mach doch Software, studier doch irgendwie was mit IT, dann hast du einen Safe Job. Also alle, die das jetzt gemacht haben, gerade auf den Arbeitsmarkt kommen, die haben nicht so leichte Zeiten gerade, ne?
Ja.
Weil gerade die Einsteigerjobs halt echt unter Druck geraten. Ja, ich finde vieles von dem, also würde ich genauso beschreiben, ich kann es noch nicht so gut beschreiben, wie du es jetzt beschrieben hast.
Geht runter wie
Ich würde, ich
Butter.
übersetze mal, an der Stelle ist so ein bisschen gefragt, dass man sich traut, einfach mal im kalten Wasser zu schwimmen, ne? Einfach mal losschwimmen und das eigene Wissen mitnehmen, die eigenen Erfahrungen mitnehmen, aber bereit zu sein, sich auf Neues einzulassen und auch mal loszulassen, was vielleicht gegen den direkten Impuls geht, den man so hat, ne? Wenn man jahrzehntelang groß geworden ist mit genau den Mechanismen, die du gerade geschildert hast, ne? In der Vergangenheit haben wir es so gemacht, dass der Blueprint, so geht man vor, das dann loszulassen und sich zu trauen, neu zu denken, anders zu denken und vor allen Dingen auch nicht mehr alleine zu denken, sondern mit Maschine eigentlich zu denken, in einen Dialog zu gehen, und das vielleicht auch gruppenweit zu machen, nicht nur alleine, das hast du ja auch geschildert, dem kann ich echt schon viel abgewinnen. Wenn man jetzt nach vorne schauen wollte und sagt, ja, das hört sich ja alles ganz sinnvoll an, was du da gerade erzählst, wie kann dann eine Transformation eigentlich gelingen? Also so als CEO stelle ich mir die Frage ja auch dauernd, wie kriegen wir das eigentlich hin? Agiler zu werden, durchlässiger zu werden, moderner zu agieren, in einem Konzernkonstrukt, was sich ja gleichzeitig selbst komplett neu erfindet und immer weiter verändert. Das ist ja gar nicht so einfach. Und du hast da so vier Phasen mal aufgeschrieben. Da würde ich gerne auch nochmal drüber sprechen. Wir sind zwar schon eigentlich zeitlich fast am Ende, aber dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ist ja mega spannend. Sollen wir da nochmal kurz drauf eingehen?
Gerne, also ich würde vielleicht, wenn das für dich passt, nochmal so ein bisschen, damit wir also dann doch auf der kulturellen Ebene nochmal beschreiben. Und das korrespondiert dann in gewisser Weise auch mit den Phasen, ja. Zu sagen, ich glaube, es gibt so Erfolgsfaktoren, die total wichtig sind für die Transformation. Und ein paar sind wir schon dran vorbeigekommen. Erfolgsfaktor 1, und der ist ganz platt, der Vorstand, die Geschäftsführung muss zu 100% hinter all dem stehen, was wir jetzt bei digitaler Renaissance, Company Rebuilding oder was auch immer der richtige Weg ist, was dahinter steckt. Weil wenn das nicht der Fall ist, so ist meine Erfahrung, dann funktioniert es nicht.
Das gilt ja für jede Transformation.
Aber es gab eine Zeit lang mal diese Graswurzel und das entsteht von unten und urplötzlich macht's Puff und dann ist der Vorstand plötzlich bekehrt.
Das glaube ich auch nicht.
Und das ist Bullshit. Also, sorry to say, auch dieses, das macht jetzt die zweite Ebene. Hierarchie ist ja was Gutes und Schönes, weil da geht es ja genau um Leadership, diesen Nordstern formulieren und beschreiben. Und ich glaube, das muss sehr klar passieren und sehr konsequent durchgezogen werden. Sonst kann man all das, was wir eben besprochen haben, kann man vergessen. Das zweite total Wichtige, und das muss dann damit einhergehen, ist, was wir im Vorgespräch ganz kurz gestriffen haben, nämlich dieses Thema Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit, Veränderungsumfeld. Was meine ich damit? Ich glaube, all das, was wir eben beschrieben haben, also ein Umfeld, das, wo ich nicht mehr planen kann, wo es immer wieder darum geht, mir Neues anzueignen und Altes auch loszulassen. Ja, wir sind ja darauf konditioniert und das Hirn ist ja auch so minimaler Energieverbrauch, ergo Muster eintrainieren und die behalten, ja, und nicht immer wieder Neues machen. Das ist ja, ist uns ja, also passt ja gar nicht zu unserer Evolution. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ein Umfeld zu schaffen in einem Unternehmen, das sagt, okay, diese Offenheit für Veränderung, wir sehen Veränderung als was Positives, wir sind Optimisten. Wir sind Optimisten, um zu unserem Beginn zu kommen. Wir sind halt nicht, ich habe kurz nochmal die Rede von Roman Herzog angehört, ich glaube von 1997, jetzt drüber schreiben können, 2025, die geht eigentlich nur um das Thema, geniale Rede, also wirklich genial, geht um Leadership und geht um diesen Dauerpessimismus, die German Angst etc. Und ich glaube, das ist die wesentlichste Voraussetzung für Organisationen, die wesentliche Verantwortung für Leader, diesen Bock auf Veränderung in die Organisation Richtung der Mitarbeiter zu bringen. Weil nur dann kann sich die Veränderungsfähigkeit und Bereitschaft entwickeln. Ja, weil sonst wird sie unterdrückt. Und also das sind so die kulturellen Voraussetzungen. Und ich glaube, ansonsten ist es vom Vorgehen her, muss gestehen, ich habe es jetzt gar nicht direkt vor mir liegen, ist es, das Fundament musst du halt schaffen, und das haben wir damals auch bei Company Rebuilding beschrieben, indem du diesen Nordstern sehr gut formulierst. Den musst du dadurch schaffen, dass du einen Weg aufzeigst, der, und da kommen wir, finde ich, zu deinem Thema Erfahrung sehr schön, der nicht sagt, alles, was wir bisher gemacht haben, war Käse, sondern der sagt, das, was wir bisher gemacht haben, hat uns erfolgreich gemacht und ist die Grundlage für alles. Das ist unser Fundament. Aber wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen uns auch mit Neuem beschäftigen. Da sind wir bei eigentlich dem Buzzword, das ich noch viel wichtiger finde, nämlich nicht Agilität, sondern Ambidextrie. Nämlich zu sagen, ich brauche das heute, um die Zukunft quasi finanzieren zu können, wenn man so will. Und das heute, da muss ich mich aber von verabschieden können. Über eine gewisse Zeit und nicht, indem ich sage, ihr seid doof, ihr seid raus und ihr seid jetzt toll, ihr macht die Zukunft, sondern indem ich diesen Transformationspfad beschreibe. Und das ist in gewisser Weise das, was Company Rebuilding ermöglicht, weil Company Rebuilding ausgeht von dem Monolithen, den du eben beschrieben hast. Es sagt nicht grüne Wiese, neue Netzwerkorganisation, sondern von dem Monolithen und aufzeigt, wie ich diesen Monolithen peu à peu in eine Netzwerkorganisation von dezentralen Zellen, so beschreiben wir das da, aufteile, die sich halt auch perspektivisch von Bürokratie, von Overhead etc. befreien, aber nicht in einem Big Bang und einem Turnaround-Restrukturierungsszenario, sondern in einem evolutionären Prozess. Ja, weil alles andere wäre, finde ich, auch eine totale Vereinfachung und wäre halt das, was Clayton Christensen beschreibt, ja, als das Innovators-Dilemma, nämlich sagen, okay, wenn man dank der Hybris des Erfolges Technologiesprünge verpasst hat, dann gilt eine Taktik, platt machen, neu gründen. Und das ist keine schöne Perspektive.
Wir haben uns eben über große deutsche Automobilbauer unterhalten im Vorgespräch, muss ich gerade mal kurz dran denken, aber vertiefen wir jetzt nicht.
Ja, wobei IAA, ganz kurz nur, ich bin ja bekennender E-Autofahrer und ich finde E-Autos super. Übrigens, da Infrastruktur in Deutschland ist ein Traum. Dass auch das so ein Bullshit, diese Negativkommunikation immer, wir hätten so eine schlechte Infrastruktur. Ich kenne kein europäisches Ausland, wo die so gut ist. Also deswegen auch da positiv Narrativ. Und wenn ich mir die E-Autos anschaue, die auf der IAA von BMW und Mercedes vorgestellt wurden, die sind nur zu teuer, aber ansonsten haben sie ja wieder schön aufgeschlossen.
Ja,
also auch da habe ich
Hoffnung. BMW finde ich auch richtig geil, habe ich auch gesehen. Und ich bin auch E-Autofahrer, von daher, ich habe noch nie keine Ladesäule gefunden und ich habe auch eigentlich noch nie gewartet, um laden zu können.
Genau.
Okay. Also eine ganze Menge, die passieren muss, passieren sollte. Nach all dem, was du jetzt so erzählt hast, stelle ich mir die Frage, wann kommt denn das Buch zum LinkedIn-Artikel?
Das ist jetzt eigentlich das Gero, also wenn du Zeit und Lust hast.
Ja, Lust ist vielleicht schon, Zeit definitiv nicht, aber...
Aber jetzt Scherz beiseite, also ganz kurzer Kommentar, die Überlegung habe ich mir tatsächlich schon gestellt, auch mit meinem Kollegen zusammen, nur war ich dann wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, am Ende des Tages ist das dann wahrscheinlich eine Übung von einem Tag zusammen mit Claude AI und Manus AI oder sonst was und dann habe ich gedacht, dafür ist es dann ein bisschen schade, ja, also dafür ist es dann irgendwie... Also das nächste inflationäre Buch zu schreiben und dann wiederum den Aufwand zu betreiben, um es dann klassisch intensiv recherchiert zu machen, da fehlt mir dann auch die Zeit zu. Ja, aber es ist trotzdem, ich denke hier nochmal drüber nach.
Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, sich mit dir darüber zu unterhalten. Du bist ja wirklich so ein Vordenker, was ich bewundernswert finde. Und ich danke dir ganz herzlich. Den Artikel verlinke ich in den Shownotes, genau wie auch die Studie, die ihr zu Zukunft Personal gemacht habt. Und wir bleiben in Kontakt. Ich bin mir sicher, du wirst demnächst auch wieder hier bei Saatkorn auftauchen, wenn du das möchtest.
Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Gero.
Ciao.
Ciao.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.